Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Michael Reuß von der Vermögensverwaltung Huber Reuß und Kollegen aus München.
Herr Reuß, wir unterhalten uns am Montag. Ich hätte normalerweise so eine typische Montag-Wochenstart-Interview-Frage gestellt, à la, was tut sich gerade, wie schätzen Sie den Markt ein? Aber ganz ehrlich, da ist so vieles doch newsgetrieben aktuell, dass man den Überblick verliert. Corona-Lockdown, Lieferketten, Inflation, Krieg, Sanktionen, Energieversorgung. Am Ende über allem wie immer die Zinsen und zwar mögliche Zinswende. Und mit einer einzigen Meldung kann alles auf den Kopf gestellt werden. Also es ist ja sowieso eher so ein Mediending zu fragen, wohin geht der DAX? Oder sowas ähnliches. So eine Frage wird sich der herkömmliche Vermögensverwalter wahrscheinlich gar nicht stellen, aber wir stellen die Frage eben gerne. Aber momentan ist das noch weniger zielführend als sonst, oder?
Ja, also das ist richtig. Sie haben das jetzt ganz schön gesagt. Vor lauter Medienhype und Nachrichtenflut verliert man oft so den Überblick über das große Ganze. Und das ist eigentlich viel entscheidender. Man darf sich nicht immer von den kurzfristigen Dingen so verrückt machen lassen. Natürlich kann man es nicht ganz ausblenden, aber man muss immer ein bisschen so das große Bild im Auge behalten. Das ist ganz, ganz wichtig für seine Anlageentscheidungen. Und dann natürlich auch immer, was ist denn meine persönliche Zielsetzung? Also ist meine persönliche Zielsetzung höchstmögliche Performanceoptimierung? Dann muss ich auch höchstmögliche Risiken eingehen. Oder ist der Kapitalerhalt und dann an zweiter Stelle die Performance wichtig, dann muss ich ganz anders aufgestellt sein.
Gut, aber umgehen muss man mit dieser Situation ja trotzdem irgendwie. Im letzten Interview hatten Sie einen Satz gesagt, den wir dann auch in die Überschrift übernommen hatten. Das war der Satz, wer die Volatilität nicht aushält, darf im Jahr 2022 nicht am Markt aktiv sein. Ich habe jetzt dieses aktiv betont, weil das ist das, was ich mal rausgreifen möchte. Gehen wir es mal von der Seite an. Wie aktiv sind Sie denn?
Ja, wir sind schon relativ aktiv. Also das ist einfach das Thema, dass man natürlich Risikomanagement auch betreiben muss. Also man kann nicht ungebremst in solche volatilen Märkte rein, aber man darf sie wiederum nicht ständig nervös machen lassen. Und da gibt es ja das schöne Sprichwort, hin und her macht Taschen leer. Also man muss schon eine gewisse Strategie haben. Und naja, also das Erste ist mal einfach zu wissen, das große Weltbild einfach auch zu haben. Also wir leben in einer Welt voller Schulden, die jährlich ungefähr um 6% weltweit steigen. Viele Länder, auch speziell in Europa, die haben zu lange über ihre Verhältnisse gelebt und haben extrem hohe Staatsschulden und die Bevölkerung überaltert. Diese Themen, die kann man also nicht gesund sparen, das funktioniert nicht, das gibt die Demokratie nicht her. Herauswachsen mit starkem Wirtschaftswachstum funktioniert auch nicht. Also was bleibt? Die einzige sinnvolle Möglichkeit ist die Weginflationierung über einen negativen Realzins. Also Realzins ist der risikolose Zins minus die Inflation. Und wenn man das mal verinnerlicht hat, wenn man dieses große Weltbild teilt, dann führt er an der Kapitalanlage nichts vorbei, weil die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes, die ist ja nicht mehr Existenz. Deswegen müsste eigentlich jedem dann klar sein, dass der Zinsanstieg, den jetzt hier alle prophezeien, dass der nicht so rasant bzw. so hoch gehen kann, wie momentan viele glauben. Dann kommt natürlich noch dazu die aktuelle Lage. Wir haben jetzt eine konjunkturelle Dämpfung. A, natürlich durch das ganze Thema Ukraine und dem Embargo, aber eigentlich viel schlimmer durch die erneuten Lieferkettenunterbrechungen in China und natürlich in Konsequenz aus den beiden Dingen auch die gestiegenen Rohstoffpreise. Deswegen ist jetzt aktuell wahrscheinlich mit einer rezessiven Phase mit erhöhter Inflation zu rechnen. Inflation kriegt natürlich nochmal einen Schub, sage ich, durch diese 3D-Themen Deglobalisierung, Dekarbonisierung und die Demografie. So, und deswegen ist jetzt die Inflation momentan auch angesprungen und die Leute furchtbar panisch hinsichtlich der Inflation, weil man natürlich sehr verwöhnt war, dass man Inflationsphasen von 1%, die ja ehrlich zugegebenermaßen auch nicht normal waren, sehr geprägt war. Und jetzt haben viele die Erwartung, wir steuern jetzt in Zeiten mit 7, 8, 9% Inflation und das ist völlig übertrieben, sondern wir werden Inflationsphasen vielleicht von 3-4% nächstes Jahr wieder sehen. Das wird sich ein Stück weit normalisieren, weil die Angebote bzw. die Lieferketten, die werden sich ein Stück weit wieder normalisieren und dann die Angebotsengpässe auch sich ein Stück weit auflösen. Das in Summe wird dafür sorgen, dass die Inflation wieder zurückkommt, allerdings nicht mehr auf die Niveaus, die wir gesehen haben. So, und das kombiniert natürlich mit den persönlichen Zielen und die persönliche Situation, das ergibt dann die Handlungsstrategie für die Marktphase. Und in so einer Marktphase muss man natürlich Cash aufbauen, also ich würde sagen irgendwo um die 20%, und muss auch einmal hochbewertete Aktien unter Umständen mal geben. Nur es ist auch klar, dass Cash langfristig keine Alternative ist. Deswegen muss einem auch klar sein, dass man bald wieder in die Kaufphase einmünden muss beziehungsweise in den Markt zurückgehen muss. Aber im Moment ist natürlich diese Unklarheiten und diese Unsicherheiten, die führen dazu, dass die Kurse theoretisch noch weiter fallen können, Weil Sie müssen natürlich sehen, in so einer Abwärtsphase kommt natürlich dann auch Druck auf den Markt, weil der ein oder andere Marktteilnehmer gezwungen wird zu verkaufen, weil er entweder A, seine Risikobudgets aufgebraucht hat oder weil sogenannte Margin Calls vollstreckt werden, also quasi mehr oder weniger Kreditsicherheiten eingefordert werden. Und was natürlich jetzt noch hinzukommt, durch die ganze ETF-Fangemeinde, die sehr stark in ETFs investiert waren, werden ETFs verkauft und da wird einfach der Index abverkauft. Und da sind natürlich auch Werte dabei, die momentan völlig zu Unrecht abgestraft werden und die dann relativ günstig werden. Und das wiederum sind dann auch die Chancen, die man nutzen kann.
Cash, dieses Stichwort greife ich doch gleich auf, was Sie gerade genannt haben. Ich habe schon ganz viele Strategien gehört, was Cash anbetrifft aktuell. Ich habe sogar Leute gehört, die ganz aus dem Markt rausgegangen sind. Ich habe von Leuten gehört, die sagen, man müsste jetzt ganz dabei sein. Ich meine, Problem ist, wer voll dabei ist, der bekommt eben die aktuelle Wolla dann auch voll ab. Ist nicht unbedingt für jeden Privatanleger was. Profis sollten damit umgehen können, zumindest wenn das Risikomanagement stimmt. Sie haben es ja gerade den Begriff selbst genannt. Und wer ganz rausgeht, der hat aus meiner Sicht vor allen Dingen zwei Probleme. Erstens, wenn eine gute Meldung kommt, also zum Beispiel Waffenruhe in der Ukraine, kein Lockdown mehr in China, weniger Zinserhöhungen als erwartet, weniger Inflation oder Punkt, 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 die Liste lässt sich ja noch ewig so weiterführen, dann könnten die Kurse ja relativ schnell wieder steigen, auch an breiter Front, und man wäre nicht dabei. Und zweitens die große Frage, was ist denn die Alternative? Sie haben ja gerade selbst gesagt, Cash kann auf Dauer keine Lösung sein. Also der alte Spruch, Cash is King, der ist ja irgendwie ad absurdum geführt, oder?
Ja, also langfristig ja. Also Cash ist durchaus eine Assetklasse zu gegebener Zeit, aber kann langfristig, wie Sie so schön gesagt haben, keine Lösung sein. Und ich würde mich unwohl fühlen mit 100% Cash, weil A, in Zeiten negativer Realzinsen und B, habe ich alle Eier in einem Korb, in dem ich nur Cash habe. Wenn irgendein Unfall passiert im Finanzsystem, dann bin ich mit nur Cash auch nicht gut beraten. Also deswegen muss ich schon investiert sein und in Qualität investiert sein und eine gewisse Volatilität aushalten. Also ein Vermögensverwaltungskollege von mir hat mal einen schönen Spruch geboren, der hat gesagt, ohne Vola keine Cola.
Ja, schöner Spruch, gut zu merken, sowas liebe ich ja, nehme ich sofort auf in mein Spruchbüchlein, um immer mal wieder was fürs Phrasenschwein rauswerfen zu können. Apropos Phrase, wobei es ist gar keine Phrase, aber es ist Ihr Mantra, so kann man es vielleicht nennen, Qualitätstitel, Sie haben auch gerade Qualität wieder ins Spiel gebracht, das könnte ja vieles sein, also in die Kiste mit den Qualitätstiteln kann man sehr viele Dinge reinwerfen. Ich möchte mit Ihnen mal über Kriterien sprechen, dass wir vielleicht ein bisschen wie ein Steinmetz hier und da was weg brechen können. Was ist Ihnen denn besonders wichtig? Welche Kriterien für Qualitätstitel, sind Ihnen in diesem Umfeld vielleicht besonders wichtig?
Also speziell in diesem Umfeld sind mir wichtig Qualität in der Bilanz und in der Gewinnmarge. Das muss strukturell gut sein. Also die Bilanz sollte eine überschaubare Verschuldung aufweisen und die Gewinnmarge sollte sich relativ stabil entwickeln. Und das Unternehmen sollte Produkte oder Dienstleistungen haben, auf die die Welt nicht verzichten möchte oder sogar nicht verzichten kann. Also nehmen Sie nur mal als Beispiel den Weltmarktführer für Diabetes-Produkte, das ist die Novo Nordisk. Da kann ich mir nicht leisten, darauf zu verzichten. Das Unternehmen wächst kontinuierlich, hat eine tolle Gewinnmarge und hat jetzt als quasi Abfallprodukt auch noch ein Produkt entwickelt gegen Fettleibigkeit. Weil das quasi eine Art Nebenwirkung war, dass Fettleibigkeit bekämpft wird. Also das ist doch ein Beispiel für ein erstklassiges Unternehmen. Und wenn ich in so einer Marktphase so ein Unternehmen wieder zu einer vernünftigen Bewertung kriegen kann, dann ist das doch hervorragend. Und ob das dann nach meinem Einstand nochmal um 10% oder 20% fällt, das ist dann, fällt dann in die Region Timing und ich persönlich kenne keinen, der das gut kann.
Größtes Thema, was gerade diskutiert wird, ist ja die Inflation, will ich nochmal ansprechen. Jetzt spricht man immer von Firmen mit guter Preissetzungsmacht. Man wünscht sich also eigentlich Firmen, die gestiegene Kosten immer gut an den Kunden 1:1 weitergeben können. Ich habe mich gefragt, geht das denn überhaupt? Also Energiepreise, Transportpreise, Materialpreise, eventuell jetzt auch noch Löhne, alles steigt doch und zwar nicht nur einmal und dann ist es so, sondern steigt ja ständig, im Prinzip monatlich. Was für Firmen können denn alle 2 Wochen die Preise anheben?
Naja gut, also alle 2 Wochen kann es eigentlich fast keiner. Da müsste man schon dann Preisgleitklauseln haben. Das haben die wenigsten und das akzeptieren auch die wenigsten. Aber ich sage mal jetzt, das ganze Segment der Lebensmittelindustrie, die können natürlich zeitverzögert, meistens sind es so Halbjahresrhythmen, können die natürlich schon ihre Preise anpassen. Also die haben eine Zeitverzögerung, aber dann können sie die gestiegenen Rohstoffkosten weitergeben und zumindest ihre Gewinnmarge erhalten. Und das sind eben alles diese Unternehmen, die ja Konsumgüter und Dienstleistungen haben, die die Menschen brauchen, auf die sie nicht verzichten können.
Dividenden will ich noch ansprechen. Seit es keinen Zins mehr gibt, hört man ja immer wieder, die Dividende sei der neue Zins. Das ist natürlich nicht richtig, will ich gleich sagen. Dividende ist Dividende und Zins ist Zins. Ich bin mit diesem Spruch ein bisschen vorsichtig, aber dieser Grundgedanke dahinter ist ja klar. Also statt eben regelmäßig Zinsen zu bekommen, sucht man jetzt eben regelmäßige Dividenden als wiederkehrende Einnahmequelle sozusagen. Wie wichtig ist die Dividende aus Ihrer Sicht? Haben Sie jetzt gar nicht genannt, es sei denn, ich habe nicht gut aufgepasst.
Ja, ist richtig. Es kommt natürlich immer darauf an, und das hatte ich eingangs gesagt, welche Zielsetzung habe ich? Also hohe Dividendenzahler sind in der Regel jetzt sehr konservative Werte und sind eher defensiv positioniert. Also damit bin ich jetzt nicht bei den großen Kursgewinnern dabei. Aber so ein Portfolio ist ja eine Kombination verschiedener Anlageklassen und verschiedener Branchen und verschiedener Risikoparameter. Das ist quasi wie die Komposition eines Musikstücks, würde ich jetzt mal sagen. Und da gehören natürlich Dividendentitel dazu. Nehmen wir es mal als Beispiel eine Münchner Rück, ein ganz stabiler Dividendenzahler. Wenn ich, glaube ich, richtig im Kopf habe, seit 1969 noch nie die Dividende reduziert, geschweige denn ausgefallen lassen. Aber mit einer Münchner Rück werde ich jetzt keine großen Kursgewinne voraussichtlich machen, aber Rückversicherungen sind nicht ersetzbar, die braucht die Welt, die braucht die Versicherungswirtschaft und wiederum Versicherungen, zumindest im Sachversicherungsbereich, brauchen die Leute, um die Risiken beherrschbar zu machen. Also wird eine Münchner Rück immer ein gutes Geschäft machen und auch zeitverzögert, auch mit der Schadensentwicklung natürlich, die Preise entsprechend anpassen können. Und das ist ein schöner, stabiler Dividendenzahler. Und klar ist das besser geeignet als ein festgelegter Zins, weil die Dividende sich sukzessive mit gestiegenen Umsätzen auch nach oben anpassen wird.
Und noch was steigt? Die Zinsen. Also zumindest hat man den Eindruck, dass da tatsächlich sowas wie eine Zinswende passieren könnte oder schon im Gange ist. Das sieht man ja auch an den Tech-Werten. Die werden so ein bisschen in Sippenhaft genommen, weil der Gedanke ist ja ganz logisch. Schulden werden teurer. Viele Tech-Werte sind eben Wachstumswerte, die häufig vielleicht gar nicht so die Gewinne erzielen oder eher Wachstum auf Kosten der Gewinne. Da nimmt man dann die gesamte Branche in Sippenhaft. Ist Verschuldung zu einem echten Entscheidungskriterium geworden? Sie hatten Verschuldung vorhin schon genannt. Aber ja, dürfte wahrscheinlich jetzt bzw. in Zukunft noch eine wichtigere Kennzahl werden.
Ja, wobei Tech-Werte, die Sie jetzt genannt haben, also die Tech-Werte der zweiten Reihe, die die Zukunft gehandelt haben, by the way, die Zukunft ist jetzt billiger geworden. Diese Werte, die ist natürlich der Hauptfaktor, dass die abgezinst werden. Also der Wert der Zukunft wird auf die Gegenwart abgezinst. Und je höher der Zins wird, umso geringer ist der Wert der Gegenwart. Und deswegen ist natürlich das ein Thema. Das zweite Thema ist natürlich dort, inwieweit die Unternehmen wieder an Kapital kommen, weil die Risikofreudigkeit in Zeiten, wo es keine Zinsen gab, die war natürlich höher und jetzt hat das Kapital wieder einen Preis. Deswegen nimmt die Risikofreude unter Umständen auch ab und deswegen sehen natürlich viele dort auch unter Umständen für die Zukunft den logischerweise bestehenden Refinanzierungsbedarf unter Umständen gefährdet, dass die Unternehmen nicht mehr so leicht, also diese Form der Unternehmen nicht mehr so leicht an Kapital kommt. Das in Summe hat diesen wahnsinnigen Rückgang, was aber durchaus auch nur meine Chance bieten kann. Also wenn ich nicht risikoavers bin und bereit bin und mutig bin, da auch mal Risiken einzugehen, dann sehe ich der Bereich langsam als Risikobeimischung, diese spekulativen Zukunftstitel, durchaus mal interessant. Es gibt oft so eine Faustformel, man sagt immer, wenn dies vom Höchstniveau 70, 75%, was eigentlich schon eine Wahnsinnszahl ist, wenn man sich das überlegt, wenn die 70, 75% korrigiert haben, es ist durchaus interessant, wenn man an die Zukunft dieser Technologie glaubt.
Apropos Technologie, also das greife ich gleich mal noch auf. Welche Rolle spielt das Geschäftsmodell oder die Branche? Sie haben jetzt ein paar Kriterien genannt, wie als wir vorhin über Preissetzungsmarkt gesprochen haben, haben Sie gesagt, ja, es sollte möglichst unverzichtbar sein. So eine Art, ich nehme jetzt mal diesen Warren Buffett-Begriff, diesen Burggraben, über den da immer gesprochen wird. Das kann aber ja genauso im Tech-Bereich auch passieren. Man hat jetzt, vorhin haben Sie über Medizin oder über Healthcare, wie man das ja heutzutage immer nennt, gesprochen. Man könnte vielleicht auch, ja, defensive Dinge mit reinnehmen, aber auch in der Technologie gibt es ja inzwischen genügend Firmen, die gewisse Burggraben haben, gerade Softwareunternehmen, die man eben braucht, ohne die man sich das Leben nicht mehr vorstellen kann. Also welche Rolle spielen Geschäftsmodell und Branche?
Ganz wichtig, also das Geschäftsmodell ist natürlich entscheidend. Das Geschäftsmodell muss idealerweise gut skalierbar sein und das Geschäftsmodell muss natürlich hohe Eintrittshürden für andere Marktteilnehmer haben. Und nehmen Sie nur mal das Beispiel, habe ich ja schon öfters erwähnt, Mein Lieblingstitel ist nach wie vor die Alphabet mit ihren ganzen Themen wie Google, wie YouTube und auch der Bereich der Navigation oder autonomes Fahren. Da ist überall Google oder beziehungsweise Alphabet vorne mit dabei. Da wird schwierig. Man spricht ja heute nicht mehr vom Suchen im Internet, sondern vom Googlen. Diese Sparten, da sind die Geschäftsmodelle so gut aufgestellt und der Cashflow so hoch, da ist es für Mitbewerber fast unmöglich, da nochmal reinzukommen. Und wiederum in solchen Phasen, wie ich es vorher über die ETF-Verkäufe erzählt habe, werden natürlich auch solche Titel in Mitleidenschaft gezogen. Und die gibt es dann zu relativ guten Bewertungen. Ich muss aber dazu sagen, auch die strukturellen Themen spielen durchaus jetzt mittlerweile eine Rolle, würde ich sagen, gerade hinsichtlich, was wir jetzt die Themen haben, zum Beispiel der Umbau der Energiewirtschaft und die CO2-Reduktion. Also unabhängig von den Geschäftsmodellen ist es so, dass in dieses Segment in den nächsten Jahren die Schwerpunkte gelegt werden. Und wenn es da Firmen gibt, die gute Produkte, gute Dienstleistungen haben, dann müssten die davon natürlich profitieren. Genauso die strukturelle Schwäche der letzten Jahre hinsichtlich dem ganzen Segment der Rohstoff- und Energielieferanten. In diesem Bereich wurde ja aufgrund dieser ESG-Thematik sehr, sehr wenig investiert. Und jetzt auf einmal mit dem Ukraine-Konflikt hat man erkannt, hoppala, die braucht man ja noch und da wird man viele Jahre noch sehr, sehr gute Geschäfte machen. Und gleichzeitig gibt es in dem Segment viele Firmen, die sich ESG-konform wandeln und schrittweise ihre Firmen umstellen. Und auch dort gibt es sicherlich jetzt mittlerweile sehr, sehr interessante Möglichkeiten.
Habe ich eigentlich nur noch einen Punkt auf der Liste stehen, nämlich die Bewertung. Eine Alphabet, das ist ja kein Geheimtipp mehr, würde ich mal sagen. Deshalb haben sich die Preise auch dementsprechend entwickelt. Vielleicht eine Microsoft könnte man so im Zusammenhang mit ähnlichen Argumenten noch nennen. Aber das sind ja alles diese Top-Unternehmen, diese Schwergewichte. Okay, es gab bei einigen von denen jetzt auch eine Korrektur. So kann man es ja durchaus nennen bei solchen Kursverlusten. Aber ob die dann jetzt günstig sind, das ist, glaube ich, alles nochmal eine eigene Diskussion. Die Bewertung, wie sehr muss man die Bewertung mit einfließen lassen?
Unbedingt. Also was nützt mir die tollste Firma, wenn ich zu einem übermäßig hohen Preis die Firma kaufe? Das macht ja keinen Sinn. Also alles hat seinen Preis und auch die beste Firma muss eine vernünftige Bewertung sein. Dazu ist natürlich wichtig, welche Gewinnentwicklung nimmt die Firma, was traue ich der Firma zu, welche inneren Werte schlummern da. Und um das zu veranschaulichen, will ich Ihnen nur mal das Beispiel dieser Alphabet geben. Bei Alphabet zahle ich jetzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 ungefähr. Also ich zahle den 17-fachen Jahresgewinn für eine Firma, die stark wächst, für eine Firma, wo wir glauben, dass die aus dieser Welt zumindest kurzfristig nicht wegdenkbar ist. Einer Firma, die in Forschung und Entwicklung mehr investiert als die Bundesrepublik Deutschland und die viele Töchter hat, die in Bereichen aktiv sind, wo noch große Umsätze kommen können. Also Beispiel Waymo, die Tochter für autonomes Fahren und weitere Töchter. Also das in Summe ist doch einfach eine gute Voraussetzung. Und wenn ich da jetzt zu so einer Phase investieren kann, dann kann es schon sein, dass sowas nochmal um 10-20% fällt. Aber das muss ich aushalten, weil sonst habe ich am Kapitalmarkt einfach nichts verloren.
Ja, nochmal eine klare Ansage zum Schluss. Herr Reuß, soweit vielen Dank für diesen Überblick.
Gerne.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.